Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Donnerstag, der 28. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. In der letzten Folge vor Ostern gibt's einen Sicherheitshinweis für euren Osterurlaub. Und dann geht's um die Frage, wie BlackRock zum Krypto-King wird und wieso Ethereum das nächste IBM ist. Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App, inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/OAWS vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. Die letzte Folge vor Ostern war richtig feiertagswürdig. Beim DAX gab es mal wieder ein neues Rekordhoch. Die Aktie der Deutschen Bank hat nach einer positiven Einschätzung von Morgan Stanley den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Und selbst beim Immobilienkonzern Aroundtown gab es am Ende des Tages gute Nachrichten. Erstmal hat die Aktie gestern nämlich sogar fast 10% verloren, nachdem rauskam, dass sie dieses Jahr keine Dividende zahlen will. Irgendwas an den neuen Geschäftszahlen hat Investoren dann aber doch gefallen und am Ende des Tages war die Aktie 15% im Plus. Genauso viel hat dann auch noch die Aktie vom Rüstungskonzern Renk zugelegt, da ist die Situation aber deutlich nachvollziehbarer. Der Konzern hat nämlich genau wie Rheinmetall so volle Auftragsbücher wie noch nie zuvor und im besten Fall soll der Umsatz dieses Jahr um 20% steigen und die Gewinnmarge gleich mit. Aber man muss auch sehen, dass die Bewertung von mehr als 3 Milliarden Euro bei weniger als 1 Milliarde Umsatz und operativen Gewinnmargen von unter 20% relativ teuer ist. Zurück zur Feiertagsstimmung, die gab es gestern auch in Schweden. Ich habe die letzten Monate ja öfter erzählt, dass die Aktie vom Zara-Eigentümer Inditex sehr gut performt hat und generell scheint es beim klassischen Modehandel gut zu laufen. Zwar läuft es bei H&M bei Weitem nicht so gut wie bei Inditex und die Firma ist letztes Quartal gemessen am Umsatz sogar geschrumpft. Aber H&M fokussiert sich ohnehin auf Sparmaßnahmen und die operative Gewinnmarge ist im letzten Jahr von nur einem auf ca. 4% gestiegen. Entsprechend hat auch die Aktie um ca. 15% zugelegt. Übrigens ist H&M an der Börse weniger als 30 Milliarden Dollar wert und damit viel, viel kleiner als Inditex mit fast 160 Milliarden. Und eine gute Nachricht habe ich noch dabei. Ende 2021 habe ich hier mal von der Medizintechnikfirma Novocure erzählt, die ein ganz spannendes Produkt hat und Krebs mit Tumor Treating Fields, also elektrischen Feldern, behandelt. Das ist für Patienten wohl deutlich angenehmer als eine Chemotherapie. Allerdings gab es seit meiner letzten Analyse einige Enttäuschungen, weil die Technologie bei vielen Krebsarten doch nicht so gut funktioniert wie ursprünglich gedacht. Entsprechend ist die Firma auch nur noch rund 1,5 Milliarden Dollar wert und nicht mehr um die 10 Milliarden wie damals. Gestern gab es dann aber zur Abwechslung mal positive Studiendaten und zwar zur Behandlung von einem speziellen Lungenkrebs. Entsprechend hat die Aktie mehr als 10% zugelegt. Und noch ein Funfact für potenzielle anstehende Familienfeiern. Mumbai ist neuerdings die Milliardärshauptstadt in Asien mit 92 Milliardären. Peking, also der bisherige Spitzenreiter, hat nur 91. Ganz oben in der Weltrangliste steht übrigens New York mit mehr als 100 Milliardären. Danach kommt London mit 97 und danach eben Mumbai. Fun Fact, wenn ich ins Büro komme, benutze ich jedes Mal eine Schließanlage von der Firma, die Pascal jetzt vorstellt.
Mit einer Hotelzimmerkarte ganze 3 Millionen Zimmer öffnen, das gibt's nicht. Doch, gibt es. Denn ein paar Hackern ist es gelungen, das sogenannte Safelock-System des Konzerns Dormakaba zu knacken. Und die Schweizer können das Problem nicht sofort lösen. Zwar sind die meisten Systeme mit einem Update wieder sicher, aber dafür muss mühsam jedes Schloss geupdatet werden. Trotzdem hat das Dormakaba nicht geschadet. An der Börse wird der Konzern nämlich mit 1,8 Millionen Euro bewertet und hat in den letzten 12 Monaten sogar fast 25% zugelegt. Das lag wohl auch daran, dass dormakaba ein breit gestreutes Business hat. Neben den Hotelzimmerkarten baut die Firma automatische Türen und Einlasssysteme. Dazu wartet man die Produkte und bringt sie wieder in Stand, was man im Fall der Hotels jetzt wohl ein bisschen öfter machen muss. Insgesamt setzte die Firma zuletzt 3 Milliarden Euro um und kommt auf eine Bruttomarge von mehr als 40%. Und wahrscheinlich seid ihr sogar schon mal an einer Tür oder einem Einlasssystem von dormakaba vorbeigekommen. Denn zum Beispiel hat die Firma ihre Systeme und Türen hier in Hamburg in der Elbphilharmonie verbaut. Aber auch im One World Trade Center in New York. Und in diesem Jahr wird man die Einlasssysteme des Stade de France während den Olympischen Spielen bereitstellen. Dormakaba ist im Übrigen 2015 aus einer Fusion des deutschen Schließtechnikkonzerns Dorma aus Ennepetal und dem schweizerischen Konkurrenten Kaba entstanden. Und das Business hat noch Luft zu wachsen. Zum einen ziehen jeden Tag rund 200.000 Menschen in Städte. Bis 2050 werden so bis zu 7 Milliarden Menschen in Städten leben. Das wiederum bedeutet, dass mehr als 11.000 neue Gebäude weltweit gebaut werden, die natürlich auch Sicherheitstechniken bzw. Schlösser brauchen. Dazu besteht bei vielen Menschen ein immer höheres Sicherheitsbedürfnis, was Lösungen von dormakaba notwendig macht. Trotz der guten Wachstumschancen möchte der Konzern mittelfristig aber nur bis zu 5% pro Jahr wachsen. Was wohl auch daran liegt, dass dormakaba um das Wachstum konkurrieren muss. Denn mit Assa Abloy gibt es ein echtes Schwergewicht als Gegner. Noah hatte euch schon mal in der Folge vom 17. Oktober 2023 über die Schweden berichtet. Mit einer Börsenbewertung von 31 Milliarden Euro und 13 Milliarden Euro Umsatz ist das Business auch wesentlich größer und kann entsprechend aggressiver um Aufträge kämpfen. Außerdem hat dormakaba in den letzten 20 Jahren an der Börse nur 230% zugelegt, während es bei Assa Abloy 1500% waren. Ein paar positive Seiten gibt's aber doch. Die Bewertung entspricht dem 16-fachen des erwarteten Gewinns. Assa Abloy ist mit 21 deutlich teurer. Dazu sind rund 30% der Aktien noch im Besitz der Gründerfamilien und es gibt 2% Dividendenrendite.
Mach die Tür zu!
Crypto Thursday, dein Krypto-Kick der Woche.
Passend zum Crypto Thursday wird heute der ehemalige Kryptomilliardär und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried verurteilt. Alle sind sich eigentlich sicher, dass SBF in den Knast muss, die Frage ist aber, wie lange. Das Justizministerium fordert um die 50 Jahre, seine Anwälte sprechen eher von maximal 78 Monaten. Wahrscheinlich wird es sich irgendwo in der Mitte einpendeln, wenn man aber bedenkt, dass SBF hinter einem der größten Betrugsfälle der Geschichte steckt und sich noch nicht mal so richtig schuldig bekannt hat, dürften es auf jeden Fall mehr als die 78 Monate sein. Und wenn wir schon bei kriminellen Machenschaften sind, müssen wir auch über Munchables sprechen. Das ist ein Spiel in der Kryptowelt, bei dem man eine Art Bauernhof mit digitalen Kreaturen betreibt und sich um die kümmern muss. Um sich möglichst gut zu kümmern oder bestimmte Features freizuschalten, muss man natürlich auch Geld investieren und aktuell stecken um die 80 Millionen Dollar in dem Spiel. Gestern kam dann aber raus, dass ein Hacker Ethercoins im Wert von mehr als 60 Millionen Dollar von der Plattform gestohlen hat, also fast das komplette Geld. Nach viel Hin und Her und der Frage, wer überhaupt hinter dem Hack stecken könnte, gab es abends aber die große Erlösung. Aus irgendeinem Grund hat sich der Hacker entschieden, das komplette Geld zurückzuzahlen und zwar ganz ohne Bedingung. PS, der Bitcoin hat in den letzten Stunden wieder leicht verloren und lag gestern Nacht bei ca. 69.000 US-Dollar. Ich habe in der Folge vom 12. Oktober schon erzählt, dass Larry Fink, also der Gründer und CEO von BlackRock, den nächsten großen Trend der Finanzindustrie in der Tokenisierung sieht. Heißt auf Deutsch, Fonds, Gold und andere Vermögenswerte sollen nicht mehr in irgendwelchen zentralen Datenbanken gespeichert oder umständlich durch Treuhänder und Banken verwaltet werden. Stattdessen sind die Wertpapiere einfach auf der Blockchain gespeichert. Dort ist dann ganz transparent, wem welche Wertpapiere gehören und man braucht keine komplexen Strukturen mehr, um Betrug zu vermeiden oder Transaktionen durchzuführen. Was bisher bei BlackRock nur Theorie war, ist seit letztem Mittwoch auch Realität. Da hat der Konzern nämlich seinen ersten tokenisierten Fonds vorgestellt. Der BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ist auf den ersten Blick ein klassischer Geldmarktfonds, der das Geld der Kunden also in Staatsanleihen und andere sichere Investments packt. Die Anteile an dem Fonds kriegt man aber nicht als klassisches Wertpapier, sondern als Token. Ein BUIDL-Token ist dabei immer genau einen Dollar wert und die Zinsen, die der Geldmarkt vormacht, kriegen die Kunden jeden Tag in Form von neuen Tokens ausgezahlt. In welchen Wallets die Kunden die Tokens halten, können sie selbst entscheiden und sie können sie auch jederzeit verkaufen und kaufen, anders als bei Börsen, die ja bestimmte Öffnungszeiten haben. Spannend ist auch, auf welcher Blockchain das Ganze läuft, nämlich nicht auf einer eigenen BlackRock-Chain und auch nicht auf Solana, das ja gerade so gehypt wird, sondern ganz klassisch auf der Ethereum-Blockchain. Der Krypto-Experte Max Vargas vom Newsletter Blockstories sieht Ethereum sogar als größten Gewinner des Fonds. Denn früher gab es ja immer den Spruch, dass viele Firmen IBM für IT-Probleme nutzen, weil noch nie jemand dafür gefeuert wurde, IBM zu beauftragen. In anderen Worten, gerade wenn Großkonzerne die Kunden sind, muss man oft gar nicht der beste Anbieter sein, sondern einfach der, der die meiste Reputation und damit das geringste Risiko hat. Und das könnte auf Ethereum genauso zutreffen. Denn mit mehr als 400 Milliarden Dollar Gesamtwert ist die Blockchain immer noch deutlich größer als Solana mit weniger als 100. Ein anderer Gewinner der ganzen Aktion ist dann sicher auch BlackRock, die nach dem erfolgreichen Bitcoin-ETF jetzt noch ein Kryptoprodukt haben. Übrigens, ganz spannender Fact zum Abschluss, vom gesamten Geld, das dieses Jahr in BlackRock-ETFs geflossen ist, macht der Bitcoin-ETF mehr als 50% aus und ist damit gemessen an den Inflows gerade das wichtigste Produkt der Firma.
We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Ich wünsche euch ein paar erholsame Feiertage. Bei uns geht's hier am Dienstag weiter, übrigens mit einem großen Announcement. Also unbedingt reinhören. Bis dahin, alles Gute. Adios.